Cemalin, ganz herzlichen Dank. Du hast uns nochmal deutlich gemacht, wie tief der Rassismus bei uns allen in der Gesellschaft verankert ist. Wir haben als nächsten Referenten den Rechtsanwalt Ewald Schulz. Er ist heute hier für die Internationale Liga für Menschenrechte. Er ist Menschenrechtsanwalt und vertritt unter anderem Marwa El-Sherbims Familie und zahlreiche Klägerinnen und Kläger, die Anzeige gegen Sarrazin erstattet haben. Sein Input hat den Titel Beispiel von antimuslimischem Rassismus bei Polizeieinsätzen und die Rolle der Justiz. Ich hätte noch ganz kurz eine kleine Anfrage da an dich, Eberhard. Was meinst du denn? Also spätestens nach Terrorpartien Panther sollten uns allen die Augen geöffnet sein? Oder bewegen wir uns immer noch mit der rosa-rot-braun gefärbten Brille in diesem Land?
Naja, mit den offenen Augen ist es ja so eine Sache. Es kommt ja immer darauf an, mit welchem Hintergrund, mit welchen Interessen man was betrachtet. Und ich denke, dass diese NSU und die Hintergründe eine ganz eigene Veranstaltung verdienen und dass da sehr viel mehr zutage kommen wird, was wir bisher noch gar nicht ahnen können, wenn man die Geschichte der deutschen Geheimdienste sich anguckt, welche Seilschaften damals die gegründet haben, welche Seilschaften sie über Jahrzehnte betrieben haben und wie sie immer und bis heute, ist meine feste Überzeugung, mit Rechten, Rechtsradikalen und rechten Terroristen verbandelt und verwoben sind. Wir haben im Vorstand der Liga für Menschenrechte im Herbst letzten Jahres beschlossen, die Initiative zu dieser Veranstaltung zum Thema Rassismus in Polizei und Justiz mit dem Schwerpunkt des antimuslimischen Rassismus zu ergreifen. Damals konnten wir ja noch gar nicht ahnen, wie aktuell das Thema plötzlich würde, gerade durch die Vorfälle, die du eben angesprochen hast, wo jetzt Stück für Stück von dem braunen Sumpf ans Tageslicht kommt. Das ist ein Grund, weshalb es mir nicht ganz leicht fällt, über das Thema hier zu sprechen, weil das gerade NSU-Hintergründe hier heute nicht Thema ist. Es fällt mir nicht leicht, obwohl ich täglich und immer mehr mit Fällen von antimuslimischem Rassismus als Menschenrechtsanwalt beschäftigt werde. Es ist ein dramatisches Thema, wie wir nicht nur aus den Fällen hier in der szenischen Lesung erfahren haben und jede kann sich vorstellen, was das für die Betroffenen bedeutet. Es ist auch für diejenigen, die wie die Organisationen oder wie Rechtsanwälte sich um solche Fälle kümmern und die Rechte der Betroffenen zu vertreten versuchen, ein schwieriges Thema. Rassismus bei der Berliner Polizei, natürlich gibt es sowas, aber das sind doch nur einige schwarze Schafe. So die Antwort der amtierenden Berliner Polizeipräsidentin, als ich im vorigen Monat auf einer Veranstaltung zu den Drohbriefen gegen Berliner Moscheen sie darauf angesprochen habe, auf dieses Thema und auf diese Veranstaltung heute Abend. Dabei hatten doch gerade erst Meldungen über Karikaturen im Kalender der deutschen Polizeigewerkschaft in Bayern bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, sodass sogar die in Berlin erscheinende Berliner Zeitung getitelt hat, Rassismus in Uniform. Ich denke, das ist allen bekannt, oder soll ich das nochmal kurz darstellen. Da wird zum Beispiel ein Schwarzer mit wulstigen Lippen und mächtigem Oberkörper im Polizeigriff abgebildet und dann stehen daneben so Sprechblasen, was heißt sie für Dunkelungsgefahr? Der Landeschef der Polizeigewerkschaft wies die Kritik als rassistisch an diesen Karikaturen zurück und wird mit den Worten zitiert: Für mich ist es absolut unverständlich. Es wird so getan, als ob es diesen Polizeijargon nicht geben würde. Da steckt nichts dahinter. Zitat Ende. Diese Logik ist absolut umwerfend, weil dieser Jargon, wie er es nennt, bei der Polizei offenbar weit verbreitet ist, kann nichts dahinter stecken. Dabei ist es genau dieses Nichts, der alltägliche Rassismus, der hier beispielhaft gepaart mit dem institutionellen, der wichtigsten Ermittlungsbehörde auftritt, die wir in Deutschland haben. Nur ein paar schwarze Schafe, wenn ein maßgeblicher Vertreter so etwas äußert. Wer ihn beim Namen nennt, wird selbst von der Polizei verfolgt, wie wir im Fall des Kollegen hier gehört haben, der auch anwesend ist vorhin in der szenischen Lesung. Weitere Fälle sind bekannt, einen weiteren werde ich nachher noch erwähnen. Von Staatsanwaltschaft und Gericht ist auch keine wirkliche Hilfe zu erwarten. In der Regel wird das Leugnen und Verdrängen fortgesetzt. Und wer wie ich als Rechtsanwalt und Verteidiger vor Gericht darauf hinweist, wird immer wieder angefeindet, wie in dem Fall der Identität Nichtdeutscher, als ich gewagt habe, danach zu fragen, ob das nicht vielleicht eine rassistische Vorstellung sein könnte. Es war auch nicht leicht für unsere Veranstaltung, zu dem Thema eine breitere Unterstützung von Menschenrechtsorganisationen oder gar Juristenvereinigungen zu finden. Woran liegt das? Viele Anhänger und Träger von kulturellen, rassistischen Einstellungen und Diskursen sind sich dessen überhaupt nicht bewusst, verstehen sich selbst zum Teil sogar ausdrücklich als emanzipiert, sogar antirassistisch und verwahren sich gegen jede Kritik an ihren Ansichten und Einstellungen. Dabei besteht in der einschlägigen Wissenschaft sowie den internationalen völkerrechtlichen Normen hierzu längst Klarheit und Einigkeit. Neben dem Antisemitismus und dem völkischen Rassismus der Nazis und Neonazis, die ausdrücklich ihre wahnhafte Überlegenheit der germanischen Herrenrasse oder ähnliches postulieren, existiert eine wieder neu entstandene Form des Rassismus. Diese schreibt bestimmten Gruppen von Menschen negative Eigenschaften zu, vor allem nach ethnischen und religiösen Merkmalen sowie nach der Hautfarbe. Hendrik Krämer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Menschenrechte, hat dies in einem kürzlich erschienenen Aufsatz zusammengefasst, aus dem ich ein paar Sätze zitieren will. In der Dokumentation wird der ganze Zusammenhang dann nochmal dargestellt. Der Kern seiner Argumentation, die rechtlich begründet ist, wohlgemerkt, nicht etwa irgendwelche politischen Ausführungen, die Sarrazin-Debatte hat schließlich deutlich gezeigt, dass in Deutschland ein zu enges Verständnis von Rassismus vorherrscht. So werden in Deutschland mit dem Begriff Rassismus oft die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus assoziiert. Von Rassismus ist häufig nur dann die Rede, wenn es um politisch organisierten Rechtsextremismus geht. Ein solches enges Verständnis von Rassismus wurde in den vergangenen Jahren gleich von mehreren internationalen Fachgremien zur Bekämpfung des Rassismus kritisiert. Und er nennt dann den UN-Ausschuss gegen Rassismus, der Deutschland ausdrücklich empfohlen hat, den Rassismusbegriff zu ändern und zu erweitern. Er nennt die Europaratkommission, den UN-Sonderberichterstatter und so weiter. Rassismus, weiter Zitat, setzt kein Gedankengut voraus, das auf biologischen Theorien von Abstammung und Vererbung basiert. Es ist erst recht nicht erforderlich, dass Menschen dabei begrifflich nach unterschiedlichen Rassen eingeteilt werden. Rassistische Argumentationsmuster der Gegenwart verlaufen, wenn man so will, häufig versteckter. Typischerweise basieren sie auf Zuschreibungen aufgrund unterschiedlicher Kulturen, Nationen, Ethnien oder Religionszugehörigkeit. Kennzeichnet ist die Konstruktion von Gruppen, nach der wir und die anderen unterteilt werden, deren individuellen Mitglieder pauschal bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden. Solche Kategorisierungen von Menschen erreichen jedenfalls dann rassistische Dimensionen, wenn sie mit Hierarchisierungen oder Abwertungen einzelner Gruppen einhergehen. Soweit das Zitat von Hendrik Krämer. Hiervon ausgehend will ich im Folgenden noch einmal ein paar Fälle von Rassismus und Polizei und Justiz vorstellen und vertiefen. Polizei im weiteren Sinne, das heißt sämtliche Mitarbeiterinnen von Sicherheitsbehörden. Aus Zeitgründen kann ich natürlich hier die Fälle nur holzschnittartig zugespitzt zusammenfassen und hoffe, dass trotzdem der Rassismus herauskommt. Aber keine Angst, ich werde Sie nicht mit juristischen Fachausdrücken oder Details aus den Fällen hier zu dieser fortgeschrittenen Zeit, nachdem Sie schon so viele kompakte und wichtige Referate gehört haben, langweilen. Beginnen will ich angesichts des historischen Senatssaals mit diesen schönen Bildern und Kronleuchtern mit einem Fall, der Bezug zur Humboldt-Universität hat, nämlich am Anfang steht eine E-Mail von einem öffentlichen PC in der HU. Was wer den geschickt hat und von wo genau, war nicht feststellbar, aber hier von der HU. Der Fall spielt vor 10 Jahren. Mohammed A., Student der Pharmazie, wurde eines Morgens in seinem Zimmer im Studentenwohnheim mit einer Pistole am Kopf von einer Gruppe maskierter Männer geweckt, die ihn ohne Begründung zu Boden warfen, fesselten, beschimpften, schlugen, traten und am Kopf verletzten. Der Mandant vermutete einen faschistischen Überfall und erlitt Todesangst, bis sich herausstellte, dass es sich um das Sondereinsatzkommando handelte, das eine Hausdurchsuchung durchführte. Aufgrund einer anonymen Anzeige, die ich eben erwähnt habe, hatte die Berliner Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags auf jüdische Einrichtungen durchgeführt. Dieses musste eingestellt werden, nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Vorwürfe völlig haltlos waren. Ich fragte anschließend nach Akteneinsicht den zuständigen Staatsanwalt telefonisch, warum er die Durchsuchung beantragt hatte, ohne auch nur andere Angaben in der Anzeige, zum Beispiel über angeblich vorausgegangene Aktivitäten des Mandanten in Frankfurt, auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Seine lakonische Antwort: Würden Sie sich später vorwerfen lassen, Sie hätten nicht alles unternommen? Mein Hinweis darauf, dass bei ähnlichen Aktionen, wie diese Sondereinsatzkommando, aufgrund einer falschen Bewegung des im Schlaf überraschten, unschuldig Verdächtigte durch einen Todesschuss zu Tode gekommen oder schwere Verletzungen davongetragen hatten, fand er völlig abwegig. Die Angst davor, etwas falsch zu machen, angesichts der als überwältigend empfundenen angeblichen Bedrohung durch islamistischen Terrorismus, das scheint mir der rote Faden zu sein, der die Fälle, die wir hier gehört haben und die ich vorstelle, auf Seiten der Justiz durchzieht. Und wie aufgeladen dieser antimuslimische Rassismus sein kann, will ich an einem Fall darstellen, eine in Deutschland geborene und aufgewachsene, in Berlin arbeitende Frau, Sonja B. Der Kollege Sönke Hillebrands hat es vor einigen Jahren im Grundrechtreport sehr plastisch geschildert. Ich übernehme das hier. Eine von Polizei und Gesundheitsamt vorbereitete Aktion überraschte sie am helllichten Tag. Aufgrund richterlicher Anordnung wurde ihr das Kind weggenommen und in eine Pflegefamilie gegeben. Ihre Wohnung wurde durchsucht, sie selbst auf die Psychiatrie verbracht. Zur Begründung beriefen sich Polizei und Gesundheitsamt darauf, dass die junge Frau ein Selbstmordattentat im Namen des Dschihad vorgehabt habe, bei dem sie sich, ihr Kind und weitere Menschen in den Tod reißen wollte. Sie habe dies in einem Internet-Chatroom mit anderen gläubigen Muslimen diskutiert. Nachdem der Versuch, sie in die Psychiatrie zwangseinzuweisen, gescheitert war, die Fachärzte fanden keinerlei Anhaltspunkte für eine Fremd- oder Selbstgefährdung, wurde sie in ihre Wohnung entlassen, aber jetzt kommt's. Bald darauf stellten sich ihr mehrere Beamten und Beamtinnen einer Dienststelle des Berliner Landeskriminalamts vor, die schwerpunktmäßig mit der islamischen Szene befasst seien. Sie folgten der Betroffenen nunmehr Tag und Nacht auf Schritt und Tritt im Abstand von 1 Meter. Sie konnte ihre Wohnung nicht mehr verlassen, ohne durchsucht zu werden. Jederzeit fand sich in ihrer unmittelbaren Nähe Polizeibeamte, die auch ohne weiteres erkennbar waren. Ein Polizeifahrzeug stand Tag und Nacht vor ihrer Haustür. nicht nur beim Einkaufen, sondern auch vor dem Eintritt in die Kanzlei ihrer Rechtsanwältin und bei ihrem Verlassen nach der Kanzlei noch einmal wurde sie körperlich durchsucht, einer Leibesvisitation unterzogen. Kurzum, die junge Frau verfügte außerhalb ihrer vier Wände nicht mehr über den Hauch eines Privatlebens. Sie musste auch davon ausgehen, dass ihre Telekommunikation lückenlos überwacht wurde, Handys und so weiter. Die völlig entnervte Betroffene rief schließlich das Berliner Verwaltungsgericht an. Die mündliche Verhandlung über ihren Eilantrag im Juni 2006 dauerte dann allerdings nicht lange. Zum Glück hat der Richter den Polizeipräsidenten sehr deutlich gemacht, dass das so nicht geht. Und die Polizei verpflichtete sich dann, die ganz offensichtlichen Maßnahmen einzustellen. Als ich den Fall dann übernahm, also soweit die Schilderung des Kollegen, ergab die Akteneinsicht, dass die zuständige Generalbundesanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlages aufgrund des Hinweises eines US-amerikanischen Geheimdienstes eingeleitet hatte, aber trotz monatelanger Ermittlungen nicht einmal einen ausreichenden Tatverdacht für die Anordnung eines Durchsuchungsbeschlusses durch den Ermittlungsrichter beim BGH ermitteln konnte. Also musste dieses Ermittlungsverfahren sang- und klanglos eingestellt werden. Und erst als das geschehen war, im Februar 2007, wurde die Form der Überwachung eingestellt. Trotzdem hörten Schikanen, andere Formen der Überwachung, Behördenwillkür nicht auf. 11 Monate lang musste die Frau um ihr Kind kämpfen, war es bei der Pflegefamilie, war hinterher völlig gestört und die Pflegemutter hat gesagt, es hätte Tag und Nacht geschrien. Im Mai 2007, als sie das Kind dann wiederbekommen hatte, erhielt sie das Angebot, in einem Krankenhaus in Jemen zu arbeiten, kaufte Flugtickets für das Bewerbungsgespräch. Ihre Wohnung wurde am 25. Mai 2007 erneut von 2 Beamten gestürmt, Pässe und Flugtickets beschlagnahmt, obwohl das Ermittlungsverfahren längst eingestellt war und das psychiatrische Gutachten ihre Ungefährlichkeit bestätigte, verhängte das Familiengericht ein Ausreiseverbot mit dem Hinweis, Frau B. könne das Wohl ihres Sohnes gefährden. Im Herbst 2007 zog sie nach Bremen und hoffte, der ganzen Sache hier entgehen zu können dadurch. Auch dort wurde sie dann noch einmal vom dortigen Einsatzkommando aufgesucht, angeblich um Pässe sicherzustellen, die dort gar nicht waren. Man hätte durch einen Anruf beim Anwalt klären können, wo die sind und die notfalls beschlagnahmen können. Das Interessante oder Besondere an dem Fall, außer dieser unglaublichen Willkür und Drangsalierung, die Menschen, denen ich das erzähle, nicht glauben. Die glauben mir das nicht. Die sagen, sowas kann es in Berlin doch gar nicht geben. Doch, es kann es geben. Es kann es geben, wenn das Feindbild des antimuslimischen Rassismus im Hintergrund arbeitet. Das Interessante ist, es handelt sich um eine Deutsche, die hier geboren, hier aufgewachsen, später zum Islam konvertiert war, als junge Frau und die durch alle großen Medien, bunten Medien als Musterbeispiel für die besondere Gefährlichkeit von konvertierten Muslimen gezogen wurde, dass das Verfahren eingestellt wurde, sang- und klanglos, über ihren Kampf, den sie geführt hat, hat kein Medien auch nur eine einzige Zeile verloren. Ich denke, das ist sehr wichtig und vielleicht wird Herr Schiffer darauf nachher auch nochmal eingehen. Hier sind die weiteren Fälle. Ich kann das jetzt nur noch andeuten. Ich wurde gerade gesagt, ich habe noch 3 Minuten. Ich will es nicht darauf ankommen lassen, wie in Spanien. Da wäre es ja so, wenn mehr als die Hälfte sich melden, dann natürlich automatisch auf. Aber hier machen wir das kurz. Fälle der sogenannten Hassprediger. Ich habe etwa 1,5 Dutzend sogenannte Hassprediger vertreten. Ich kann die jetzt hier nicht im Einzelnen vorstellen. Aber alle diese Fälle haben einige Gemeinsamkeiten. In allen diesen Fällen wurde behauptet, sie würden in den Freitagsgebeten auf Arabisch oder in ihrer Muttersprache Hass predigen gegen Amerikaner, Juden, weiß ich wen alles. Die Mandanten haben das entschieden bestritten. Es gibt und gab keine Beweise dafür. Im Gegenteil, die Behörden haben sich ausdrücklich darauf berufen, dass die Sicherheit Deutschlands gefährdet würde, wenn die Zuträger, die Vertrauensmänner, wie wir annehmen, bekannt gegeben werden müssen. Deshalb, dann muss man ein sogenanntes In-Kamera-Verfahren durchführen, auch wieder ohne Akteneinsicht durch den Anwalt. Und in dem Fall hat der Bundesgerichtshof nach 3 Jahren entschieden, doch, die müssen es vorlegen oder zumindest begründen, warum denn die V-Leute konkret begründen, gefährdet sein können. Daraufhin haben die Behörden es vorgezogen, Rückzieher zu machen. Und ich habe einen Vergleich ausgehandelt, dass der Mandant aus Ägypten, übrigens der Imam, der typische Hassprediger, bei dem Obama seine Rede gehalten hat, die, wenn Sie sich vielleicht erinnern, vor ein paar Jahren, wo er versucht hat, eine Versöhnung mit dem Orient herzustellen, der hier in Deutschland gemeinsame Podien mit Rabbinern und christlichen Priestern gemacht hat, Fußballspiele organisiert hat und so weiter. Also das ist der typische Hassprediger. Und ich dachte, jetzt könnte er... Ach so, die Ausländerbehörde hat auch noch von allen Sicherheitsbehörden angefordert, ob noch irgendwelche Bedenken gegen seine Wiedereinreise bestehen. Und hat mir schriftlich gegeben, daraufhin habe ich mich überhaupt auf den Vergleich eingelassen, es gibt keine Bedenken mehr gegen seine Einreise. Daraufhin hat er ein Visum beantragt und was war das Ergebnis in Kairo? Abgelehnt, angekreuzt, formularmäßig also. Es gibt Sicherheitsbedenken von Behörden aus Sicherheitsgründen, Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland. Können wir nichts Näheres dazu sagen. Das heißt, der Fall wird jetzt wieder neu aufgerollt vor Gericht. Und ich hoffe, dass wir diesmal größere öffentliche Unterstützung finden als bei den letzten Fällen. Ich will ganz kurz zum Schluss, wenn ich darf, noch ein bisschen überziehen darf, auf den Fall von Marwa El-Shabini hinweisen, die vor mehr als 2 Jahren in Dresden im Landgericht erstochen wurde mit 2 Dutzend Messerstichen von einem Rassisten anlässlich einer Gerichtsverhandlung, in der sie als Zeugin war. Und dieser Rassist hatte vorher angekündigt, sie hat kein Lebensrecht. Trotzdem hat das Gericht es nicht für nötig gehalten, in irgendeiner Form sie vorzuwarnen, einen Justizwachtmeister wenigstens in den Saal zu setzen oder einen Metalldetektor vorne. Da hätte er sein Messer nicht mit einnehmen können. Das Verfahren wurde durchgeführt, der wurde verurteilt zu lebenslang und es wurde alles versucht, es zu reduzieren auf diesen verrückten rassistischen Einzeltäter. Die Schuld der Richter, die Schuld des Polizeibeamten, der herbeigerufen wurde und zur Hilfe der zufälligen Gerichtssaal war, der im Gericht war, reinkam, eine Frau auf dem Boden lag, in ihr sehen, liegen sah in ihrem Blut. Und 2 Männer, die um ein Messer rangen, der eine mit schwarzen Haaren und Blut besudelt, der andere blond mit einem Messer in der Hand. Und auf wen hat er geschossen? Auf den mit den schwarzen Haaren. Der muss es ja gewesen sein, der diese Frau dort unten. Diese Vermutung hat meine Nachrednerin geäußert in einem Interview. War das nicht sogar mit dem iranischen Staatsfernsehen?
In vielen Interviews.
In vielen Interviews, aber mit dem iranischen Staatsfernsehen. Das war ihr großes Verbrechen, dass sie das da auch gesagt hat. Gut, aber jedenfalls, sie wurde angeklagt wegen Beleidigung des Polizisten, des Polizeibeamten. Und ich glaube, in erster Instanz verurteilt, ach, dann freigesprochen. Aber die Staatsanwaltschaft wollte sie unbedingt wegen Beleidigung eines Polizisten verurteilen. Ich denke, das trifft nicht zufällig eine mutige Wissenschaftlerin, die solche Fälle aufzeigt und die bei der Aufarbeitung von Islamophobie und den historischen Parallelen bahnbrechende Arbeit gemacht hat. Ganz zum Schluss würde ich gerne noch auf den Fall 2 Sätze Sarrazin, du hast es erwähnt.
2 Sätze aber auch nur, weil wir haben ja jetzt 1 Minute also zu viel gegeben.
Ich kann natürlich beim Gericht gelernt, Sätze zu bilden, die 10 Minuten dauern. Aber
ohne Komma, das geht ja. 2 Sätze, Punkte.
Die bisherigen Bemühungen, ihn vor Gericht zu bringen, wegen seiner verhetzenden Schriften als geistigen Brandstifter, sind fehlgeschlagen. Das Kammergericht hat auf unseren Hinweis, dass es nicht nur Thesen, wissenschaftliche Thesen sind, sondern alle, die Sarrazin kritisieren, mit Hassmails und Todesdrohungen überhäuft wurden, geantwortet, dass einige Menschen Sarrazins Thesen zum Anlass für unflätige Bemerkungen benutzen, kann ihnen nicht angelastet werden. So viel also zum antimuslimischen Rassismus des Berliner Kammergerichts. Damit will ich schließen.